Herr Häusel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Schorki.
Ja, vielen Dank. Herr Häusel, seit den arabischen Umbrüchen ist die Palästinenserfrage, das ist der älteste und zugleich grausamste Konflikt in dieser Region überhaupt. Dieser Konflikt ist fast völlig vergessen worden oder zumindest in den Hintergrund geraten. Zwischenzeitlich gab es vieles gegeben diesbezüglich. Al-Quds ist zur Hauptstadt Israels erklärt worden und einiges mehr. Dazu höre ich gerne zunächst mal, Herr Häusel, Ihre kurze Analyse um die letzten Entwicklungen in Palästina.
Ja, das ist das Erstaunliche, dass Israel tatsächlich jede Woche am Freitag, wenn die Bewohner des Gazastreifens ihren großen Marsch der Rückkehr antreten und gehen an den Zaun, dass sie dann da beschossen werden, getötet werden. Da werden Krankenschwestern getötet, da werden Kinder getötet, alte Leute. Die gehen da hin, manche sind mit Steinschleudern bewaffnet. Das ist schon das Maximum. Und mit diesen sozusagen buchstäblich vorsintflutlichen Waffen versuchen sie, sich zu schützen, während die Israelis nach eigener Erklärung des israelischen Verteidigungsministeriums mit genauen Todeslisten hingehen, mit fortschrittlichen Methoden die einzelnen Menschen wiedererkennen, Gesichtserkennung betreiben und dann zielstrebig abschießen, wozu sie Lust haben. Aber wie man dann auf einem Video, das plötzlich auf YouTube rauskam, konnte man auch feststellen, dass da einfach, wie soll man sagen, ein Tötungsspiel betrieben wird, wo also die Leute jubeln, wie wenn jemand beim Mensch ärger dich nicht Spiel gewonnen hat oder wie soll man sagen, hat einen glücklichen Treffer gemacht auf der Jahrmarktbude mit Bällen nach Dosen zu werfen. So ein Geschrei ist da gemacht worden. Und das zeigt letztlich, dass die Moral der israelischen Truppe auf einem Tiefpunkt angekommen sind. Wir haben ja auch inzwischen Kriegsdienstverweigerer, gerade auch unter den Piloten, die dann vollkommen wehrlose Palästinenser massenhaft bombardieren und Massaker anrichten. Alle paar Jahre muss der Gazastreifen praktisch neu aufgebaut werden, nach solchen sagenhaften Bombenüberfällen. Und während dies alles passiert, verbessert Israel kontinuierlich seine Beziehungen. Jetzt gerade, wir hatten das ja auch besprochen, ist die neue Bundesregierung in diesem Jahr wieder zu den großen Regierungskonsultationen übergegangen, die Frau Merkel ganz offensichtlich nur zur Vorbereitung des Wahlkampfs ausgesetzt hatte, damit sie sich nicht irgendwelcher Kritik aussetzt. Und dann hat sie das wieder aufgenommen. Sie hatte erklärt, dass wegen der illegalen Siedlungstätigkeit der Israelis, die ja mit brutalen Mitteln, auch mit Tötungen von Palästinensern durchgezogen wird, dass sie deswegen diese gemeinsamen Kabinettssitzungen des deutschen und des israelischen Kabinetts, aber in großen Zahlen, mit 12, 15 Ministern beide, ja, dass sie das deswegen nicht mehr wollte, aber ohne dass Israels Politik sich in irgendeiner Weise geändert hätte, hat sie dann diese gemeinsamen Kabinettssitzungen wieder angefangen. Und jetzt eben zum Schluss ein Bombardement, weil die Palästinenser nach dem Morden genug hatten und haben von ihren lächerlichen Raketen, die also tatsächlich kaum nur in Ausnahmefällen mal Schaden anrichten, das haben sie dann zum Anlass genommen, um auch gleich zu bombardieren und mit einem Kommandounternehmen am Boden direkt am Wohnhaus eines Hamas-Kommandeurs vorbeizufahren und diesen zu erschießen und die Leibwächter zu verletzen und dann ein Bombardement, um den Rückzug des Fahrzeugs zu decken. Das Personal, das diesen Kommandeur erschossen hat, das waren zwei tief verschleierte Frauen aus dem Heck des Fahrzeugs heraus. Also das ist schon ein unglaubliches Verfahren und ist krasser Mord. Da gibt es kein Kriegsrecht, das solche Dinge deckt. Das ist keine Frage. Und diese Dinge passieren, aber Israel bekommt keinerlei Kritik.
Hostel, seit dem Einzug Donald Trumps ins Weiße Haus ist diese Lage viel schlimmer geworden. Und wir haben auch gesehen, dass Trump die amerikanische Botschaft von Tel Aviv nach El-Quds verlegt hat. Hat diese Verschärfung der Lage in den Palästinensergebieten auch mit dem Amtsantritt Trumps zu tun?
Das ist nach meiner Ansicht kaum voneinander zu trennen. Das wäre auch vollkommen unlogisch. Die USA sind die wichtigste Garantiemacht weltweit für jedes israelische Verbrechen. Diese Erklärung ganz Jerusalems zur Hauptstadt Israels entgegen den UN-Resolutionen ist ja ein krasser Bruch, was übrigens keinerlei Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates oder sowas nach sich gezogen hätte. Ja? Also Palästina wird dann gerne auch von allen mal so verlassen. Das sind natürlich Dinge, die haben das klar verschärft. Und wenn jetzt der neue, durch CIA-Eingriffe an die Macht geprügelte brasilianische Präsident erklärt, auch Brasilien wolle jetzt die Botschaft verlegen, dann hat das natürlich auch damit zu tun, dass eben die CIA hinter dieser Machtergreifung stand. Und wir können sicher sein, sollte eines Tages Venezuela umkippen, denn das ist kaum, wie soll man sagen, anzunehmen, dass Venezuela da noch lange widerstehen kann, dann wird die neue CIA- und USA-freundliche Regierung ebenfalls dazu gezwungen werden, die Botschaft zu verlegen als klare Maßnahme, um zu zeigen, wir gehorchen. Wir haben ja den anti-iranischsten und pro-zionistischsten Präsidenten der Vereinigten Staaten im Amt in der amerikanischen Geschichte. Das ist ja ohne Vorlauf. Da gibt es kein weiteres Beispiel in der US-Geschichte nach 1945.
Herr Hostel, bedauerlicherweise stellen wir auch dabei fest, dass einige arabische Regierungen, vor allem Saudi-Arabien, ihre Beziehungen zu Israel nicht nur normalisiert, sondern auch diese enge Beziehungen zum Israel unterhalten und ohne dafür irgendwelche Zugeständnisse bekommen zu haben.
Ja, das ist ein ganz besonders ekliger Verrat natürlich an den Glaubensbrüdern in Palästina, die da um ihr nacktes Überleben kämpfen in einer Art Konzentrationslager. Und das ist eben auch ein Punkt, wo es dann einfach nicht mehr erträglich wird, wenn die Korruption in diesen arabischen Ländern so stark wird, dass man gar nicht mehr weiß, wer man eigentlich ist und fühlt sich auf wie eine zionistische Marionette. Das ist ja ein Trauerspiel eigentlich und auch, wie soll man sagen, sehr ekelerregend und zeigt, dass diese Regimes tatsächlich vollkommen vergessen haben, wo ihre Wurzeln sind und es Zeit wird für die Bevölkerungen, solche oberkorrupten Potentaten abzuschütteln. Aber ein wichtiges Thema ist eben auch ganz eindeutig, dass hier an dieser Stelle das Spiel Washingtons, die Ummah zu spalten in Schiiten und Sunniten und den Iran sozusagen aus der Gemeinschaft der Muslime herauszudrängen, dass das tatsächlich in Teilen bei solchen korrupten Führungsschichten ganz gut funktioniert, weil die gesagt bekommen, ihr müsst ja nicht Israel oder die Unterdrückung der Palästinenser oder sowas als einen Kritikpunkt sehen, sondern ihr müsst den Iran kritisieren. Und dann kritisieren sie ganz folgerichtig und treu, kritisieren sie den Iran statt Israel, obwohl der Iran vollkommen friedlich ist, niemanden angreift, aber Israel tut das, wie soll man sagen, im Dutzend billiger und es ist nur durch das neue S-300-System in Syrien, dass diese ständigen Überfälle auf Syrien aufgehört haben oder sehr stark weniger geworden sind. Das ist die Lage, die wir hier haben. Und das ist eben so verrückt, dass wir jetzt in Deutschland endlich uns freuen, dass wir da einen Durchbruch erzielt haben. Und ich konnte Ende letzter Woche mit dem stellvertretenden Außenminister der Hamas-Regierung in Gaza, Dr. Razi Hamad, sprechen und hier einen Vorschlag machen, der tatsächlich schon einmal von Hamas auch so genehmigt worden ist, 2015. Da war aber noch die alte Hamas-Führung unter Khaled Meshal am Ruder. Und jetzt ist es Ismail Haniyeh, den ich ja persönlich kennenlernen durfte 2009, als ich mit der Viva Palästina-Gruppe den Gazastreifen besuchen konnte. Nach vielen Tauziehereien und viel Druck und Ärger und einem Telefonat meinerseits ins Weiße Haus, damals noch unter Obama, wurden wir schließlich doch noch ins Land gelassen und hatten also etwas über 24 Stunden, ich glaube 26 Stunden Zeit im Gazastreifen. Und vorher hat man uns also stundenlang in Rafah festgehalten, am Grenzübergang, und davor tagelang im Hotel in Kairo. Also es war schon auch ein Trauerspiel, wie Ägypten das macht, dass sich praktisch Israel völlig unterworfen hat und in der Grenzregion zum Gazastreifen zum Beispiel dürfen Israelis patrouillieren und haben da praktisch eine militärische Sonderstellung. Das ist vollkommen unglaublich und die ägyptische Bevölkerung hasst das. Wir wurden von den ägyptischen Autoritäten so schlecht behandelt, aber die Bevölkerung, als sie hörten, wir kommen aus dem Gazastreifen, mussten wir unbedingt ganz schnell überall zum Tee eingeladen werden oder zum Kaffee. Das war also ganz bezaubernd zu sehen, wie die Menschen ihre palästinensischen Brüder da im Herzen tragen. Aber ich will einmal kurz auf den Punkt kommen, was das Thema war mit Hamas 2015 und jetzt eben vor ein paar Tagen, nämlich eine Hamas-Sicherheitsgarantie, eine Unterstützungsgarantie, dass keinem Juden ein Haar gekrümmt wird, wenn es in Palästina zu einer Situation kommt wie in Südafrika, die wir anstreben, dass nämlich alle Palästinenser zurückkehren, alle mit Stimmrecht, dass sie dann ihre Regierung wählen, das wird natürlich eine andere sein als die, die jetzt da regieren, und dass wir dann einen Machtübergang haben von radikalen Zionisten, so wie jetzt, die kein Verbrechen scheuen, hin zu Muslimen, zu Palästinensern, die das Recht achten und auch ihre ehemaligen Unterdrücker schützen vor Ungerechtigkeit. Das ist der besondere große Schritt. Und das war mir 2015 durch den außenpolitischen Sprecher Osama bin Hamdan zugesagt worden als Botschaft, nachdem er sich mit seiner Führung rückbesprochen hatte. Wir hatten uns dann vertagt, wir haben uns bei der Waldai-Konferenz, damals der Nahostkonferenz 2015 in Marrakesch in Marokko getroffen. Und ich habe ihn angesprochen, er war sofort bereit, seine Führung zu fragen, ob die das machen. Und jetzt fangen wir an, nach draußen zu gehen. Ich warte jetzt eigentlich täglich auf eine schriftliche Bestätigung aus dem Gazastreifen. Gestern ist das gescheitert, weil nach den israelischen Bombardements Stromausfall war. Das ist schon eigentlich unglaublich, wie der Gazastreifen wie ein Konzentrationslager behandelt wird. Und gleichzeitig denkt die Hamas-Führung darüber nach, eine Sicherheitsgarantie für Juden abzugeben. Das ist eine so verrückte, aber auch so, wie soll man sagen, ehrenvolle Situation. Das ist eine strahlende Situation, die den Sieg der Palästinenser über ihre Unterdrücker am Ende vorwegnimmt. Und dann kehren die guten Verhältnisse wieder ein. So glauben wir, so glaube ich, die wir in den Hunderten von Jahren hatten, bevor der furchtbare Zionismus in der Region auftauchte.
Aber das ist, Herr Hossert, eher so ein Traum und fern von Wirklichkeit. Zumindest wenn man sich die aktuelle Situation anschaut, sehen Sie dafür überhaupt eine Chance?
Schauen Sie, als die Lage in Südafrika so wurde, dass diese BDS-Bewegung, nicht? Boykott, Divestment und Sanctions, also Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen, so stark wurde, da hat auch keiner geglaubt, dass sich Südafrika umdrehen lässt. Und heute winken ganz viele ab, wenn ich das sage, was ich Ihnen jetzt erklärt habe, und sagen, das ist ja ein Traum, wie Sie jetzt auch. Wir müssen zwei Dinge sehen. Erstens, Veränderungen kommen von Träumern, nicht von Realisten. Dann haben wir auch die Tatsache, dass alle Veränderungen mit einer kleinen Gruppe angefangen haben. Es sind kleine Gruppen, die schließlich Weltgeschichte schreiben. Wir werden das tun. Und ich stelle jetzt schon fest, während die ersten Diskussionen laufen, dass unsere YouTube-Konten explodieren. Wir haben tausende neue Abonnenten in den letzten Tagen gewonnen. Im Schnitt 5000 neue pro Monat, wenn wir das ausrechnen. Das ist faszinierend. Es ist eine Begeisterung, gerade auch aus den muslimischen Teilen in der deutschen Bevölkerung, das sind ja nicht so wenige, aber auch sehr stark von den Deutschen, die die Nase voll haben von diesem furchtbaren Miteinander, das Berlin mit den Verbrecherregimes in Tel Aviv inszeniert. Das ist ja auch eine faszinierende Sache. Die Deutschen, wie alle Völker weltweit, sehnen sich nach einer friedlichen Vision, um diese Schreckensherrschaft Israels über Palästina zu beenden. Und hier haben wir plötzlich eine Chance. Ich werde also in den nächsten Tagen die weltweite BDS-Bewegung und weltweite jüdische Bewegungen informieren und schauen, inwieweit die darauf eingehen wollen, dass wir jetzt solche Chancen haben mit einer solchen Erklärung. Und dann wird es eben auch nicht mehr möglich sein. Alle Versuche werden scheitern. Ich empfehle hier an der Stelle auch mal einen Film anzugucken. Ich sage gleich, welcher das ist. Die Versuche werden scheitern, diese neue Annäherungsmethode an das Problem als in irgendeiner Form antisemitisch zu bezeichnen. Und der Film, den ich empfehle, ist vierteilig. Das ist eine Dokumentation von Al Jazeera über die Lobbyarbeit der israelischen Botschaften. Da wurde gerade ein, ich habe jetzt gerade den zweiten Film davon gesehen, ein Botschaftsangehöriger, ein Herr Shai aus der israelischen Botschaft in London, abgefilmt, wie er erklärt, wie die israelische Botschaft richtig arbeitet daran, um zum Beispiel den Herrn Corbyn zu erschüttern, den Chef der Labour-Partei, und zu versuchen, ihn aus seinem Parteiführungsamt herauszudrängen, indem man ihn als Antisemiten bezeichnet, wo er doch lediglich Menschenrechtsbemerkungen gemacht hat. Und das soll natürlich verboten werden. Es soll ja sowieso verboten werden, dass man sich in irgendeiner Form für Palästinenser einsetzt. Das wird sofort als antisemitisch bezeichnet. Man hat ja versucht, das BDS, die BDS-Bewegung, als antisemitisch zu bezeichnen. Aber da sind viele Juden weltweit aufgestanden, zig Gruppen, fast 30, darunter auch in Deutschland diese wunderbare kleine Vereinigung, die von dem Professor Rolf Verleger geführt wird, dem ehemaligen Mitglied des Zentralrats der Juden in Deutschland, der ja nur deswegen rausflog, weil er die israelische Politik nicht einfach so schlucken wollte. Ein wunderbarer Mann, der Papa hat in Auschwitz gesessen und überlebt, hat seine Frau dort verloren und neu geheiratet, und das ist die Situation. Dann hat er seinem kleinen Sohn erklärt, der fragte, Papa, was hast du denn für eine Nummer auf dem Arm? Und er hat ihm gesagt, das ist mein Autokennzeichen. Er wollte nicht, dass der Sohn mit Hass aufwächst und solche Gefühle kennenlernt, wie viele Juden, die in Deutschland verfolgt worden waren, sie kennengelernt hatten. Das ist eine unglaubliche Geschichte eigentlich. Und der setzt sich jetzt für die Freiheit der Palästinenser ein. Das ist eine tolle Geschichte. Und mit solchen Juden ist ein Staat zu machen. Und mit anderen ist das eben traurig. Und die werden auch auf jeden Fall mit einer friedlichen palästinensischen Regierung sehr gut klarkommen, weil sie das innere, das geistige Rüstzeug dazu haben.
Herr Hossel, lassen Sie uns der Vergangenheit auch etwas zuwenden. Und zwar in der Richtung, dass wir in der Vergangenheit einige Friedensinitiative hatten, wie etwa Camp David oder Osloer Prozess. Was ist daraus geworden? Muss man die total vergessen oder können die als Grundlage für weitere Friedensinitiative einfach wieder benutzt werden?
Wir müssen ganz weit zurückgreifen eigentlich. Wir müssen mal darüber reden, auch wenn das nicht besonders populär ist und wenn wieder einige schreien, Herzl ist ein Antisemit, muss man einfach sagen, dass Theodor Herzl, der Begründer der zionistischen Bewegung, ein Bankierssohn war. Und dass er frühzeitig aus der Rothschild-Familie heraus Unterstützung bekam für seine Arbeit, keine Frage. Es war einfach den Rothschilds nicht genug, das Finanzsystem zu beherrschen. Sie wollten auch noch um eine ihrer Banken einen Staat herum beherrschen. Das ist die Bank Leumi in Israel heute. Und diese Art Methoden, die gehen natürlich eigentlich gar nicht. Es haben dann die Zionisten mit genau der gleichen Sorte Attentat übrigens, mit der die Terroristen Syrien und auch den Maidan in der Ukraine durcheinander gebracht haben, nämlich schießen auf beide Seiten. So haben sie den Frieden in Palästina gestört und das jahrhundertelange friedliche Zusammenleben zwischen Juden und Muslimen gestört. indem sie nachts von den Häusern in Palästina heraus Juden und Muslime getötet haben. Und so ließ sich das dann im Sinne dieser Finanzinteressen regeln. Und dann muss man ja auch sagen, das ist für mich schockierend. Ich habe das gestern noch einmal nachgelesen, weil es mich interessiert hat. Wann genau hat denn der Überfall der Zionisten auf die Palästinenser begonnen? Und zwar buchstäblich am Tag der Abstimmung der Vereinten Nationen, der Vollversammlung über die Teilung Palästinas. An diesem 30. November 1947 haben die Zionisten angefangen mit dem, was die Araber Nakba eine Schande nennen, und haben 800.000 oder 700.000, knapp 800.000 Palästinenser ermordet oder vertrieben. So war das an diesem Tag. Und die ganze UNO-Vollversammlung, alle Staaten, die sich dafür ausgesprochen haben, diese ehemalige britische Kolonie zu teilen, das waren alles Regierungen, die Bescheid wussten, was die Zionisten vorhatten. Denn da hat es vorher Verhandlungen gegeben um die Gebiete, was ist Israel, was ist Palästina. Und da war Israel nicht zufrieden gewesen mit seinem gewaltigen Anteil, der deutlich größer war, als es nach der Bevölkerungszahl hätte sein dürfen. Und haben dann gleich am Tag dieser für sie erfolgreichen Abstimmung in der UNO-Vollversammlung angefangen, sich das mit Gewalt zu nehmen, was sie in den Verhandlungen nicht bekommen hatten. Und alle abstimmenden Regierungen wussten das. Und das ist ein so ungeheuerlich krimineller Akt. Und so haben die israelischen kriminellen Akte seitdem einfach nicht mehr aufgehört. Und wenn wir zwischendurch Camp David und Oslo-Vertrag und sowas haben, und nach dem Oslo-Vertrag war es den radikalen Zionisten, das sind Freunde des jetzigen Premiers Netanyahu, auch nicht genug. Und dann haben sie den Regierungschef Yitzhak Rabin, einen Kriegshelden der israelischen Armee, haben sie erschossen. Der Attentäter, so wurde berichtet damals, das werde ich nie vergessen, weil ich damals noch Nachrichtenredakteur war im Mitteldeutschen Rundfunk, der Attentäter hatte vorher zwischen den Wachen der Fahrzeuge der israelischen Regierung, Rabin und Eskorte, mit den Wachen gescherzt und hat sich da aufgehalten. Das tut man, wenn man Kumpel ist. Die haben ja einen Sicherheitsauftrag, da wird nicht jeder reingelassen. Und dann ging er hin, als Rabin von der Bühne und von der Treppe kam, und hat ihn dort auf der Treppe erschossen. Und damit kann man klar sagen, der israelische Inlandsgeheimdienst Shin Bet kannte diesen Mann. Da gab es Verbindungen. Das heißt, das radikal-zionistische Mafiasystem in diesem Staat Israel hat einen gedungenen Mörder dahin gebracht, den Yitzhak Rabin, der Frieden gemacht hatte mit dem Oslo-Friedensvertrag, umgebracht. Und tatsächlich ist ja auch interessant, dass dieser Friedensvertrag nicht irgendwie Washington heißt oder sowas, sondern der wurde in Oslo geschlossen, weil die USA nicht mitmachen wollte. Die USA haben, Washington hat genickt, als Israels Zionisten Yitzhak Rabin umgebracht haben. Das steckt dahinter. Und das ist natürlich unglaublich peinlich. Das ist peinlich für das ganze amerikanische Volk. Das ist peinlich für Washington. Das ist peinlich für die westlichen Demokratien, die hier nichts unternommen haben. Da spätestens hätte man eingreifen müssen. Und natürlich wurde der Vertrag auch nie ganz umgesetzt. Das sind die Dinge, um die es tatsächlich geht. Arafat wurde ermordet, um das einmal klar zu sagen. Vergiftet wurde er. Das wird bis heute immer noch geleugnet. Auch hier hat Al Jazeera sehr verdienstvoll einen Film gemacht, der das glasklar offenlegt. Und die Palästinenserverwaltung wurde gezwungen, die Konsequenzen, nämlich das Ausgraben der Leiche von Arafat, so lange wie möglich rauszuzögern. Es ging um Tage, sonst wären die Spuren des Giftes restlos verschwunden. Und die haben das über ein Jahr, anderthalb Jahre lang rausgezogen. Auch das ganz groteske Geschichten, die da passieren und wie man die Palästinenser unter Druck setzt. Und einige sind eben stärker, das ist Hamas, andere sind etwas weicher, das ist die Palästinenserverwaltung unter Abbas im Moment. Das sind die Tatsachen. Und auch darauf wird noch eingewirkt und werden die Palästinenser gespalten. Eine üble Situation.
Also die Lage ist so grausam und schlimm, dass man kaum so eine Chance für diese Sache sieht. Trotzdem möchte ich zum Schluss die Frage an Sie stellen. Sehen Sie für eine Friedenschance in den Palästinensergebieten eine Möglichkeit?
Ich kann Ihnen klar sagen, Nur wenn man Israel zurückdrängt, nur wenn man Israel mit BDS überzieht, bis die Schwarte knackt, nur dann wird das gelingen. Israel versteht nur die Sprache der Gewehrläufe. Und wir wissen, dass wir ganz eindeutig BDS unterstützen werden, solange bis überhaupt nichts mehr geht, außenwirtschaftlich. Und dann wird Israel umkehren müssen. Das ist die Geschichte. Wir glauben nicht an eine Lösung mit Gewehrläufen und deswegen werden wir auf diese israelische Handlungsweise nicht eingehen. Wir werden das nicht unterstützen, dass es gewaltsam gelöst wird, sondern es werden die Völker der Welt aufgerufen, endlich dieses eklige Verbrechen in ihrer Mitte zu beenden, weil es einfach ein schlechtes Licht wirft auf die ganzen Völker, die da mitmachen durch ihre Regierungen. Das wird hochgezogen werden und nach dem Merkel-Betrug praktisch an der Bevölkerung kurz vor den Wahlen das auszusetzen und nach den Wahlen wieder damit weiterzumachen, das ist ein schwerer, dunkler, übler Punkt in ihrer politischen Karriere.
Vielen Dank, Herr Hosse, für dieses Gespräch.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Schorken.